So, moin moin. Moin moin. Genau, macht Sinn, weil wir waren ja letzte Woche in Hamburg, die einige von uns, und wir durften an der Eckstein Evangelium 21 teilnehmen und haben Prediger wie John Piper, Christian Wegert, Wolfgang Wegert, Ron Kupsch und so weiter hören dürfen. Aber diese Zeit ist jetzt auch vorbei und ihr seid jetzt alle hier und dürft Junior Kidane zuhören. Ich hoffe, ihr freut euch. Kleiner Spaß. Genau, falls ihr es nicht wisst, ich darf heute zum ersten Mal predigen. Ich habe schon mal bei den Teenies eine Andacht gehalten und genau, aber sonst habe ich noch nie irgendwas Größeres gemacht und jetzt dürfte ich zum ersten Mal eine Predigt schreiben und auch jetzt predigen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber eine Sache, die mich am meisten aufregt, ist, wenn ich rede und keine Antwort bekomme und mich jemand ignoriert. Ich weiß, einige, glaube ich, wissen das sogar von mir und machen das mit Absicht. Aber kein Problem, weil heute, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwas sagen wollt, einwerfen wollt oder mich verbessern wollt, dann macht es gerne und ruft einfach rein. Das ist kein Problem und redet einfach. So, die Predigt, falls ihr es noch nicht wisst, also der Titel ist in dem Flyer anders gewesen, aber die Predigt heißt Tod überleben. Und zwar ist es jeden Samstag so und auch heute Abend, dass es hier Leute gibt, die im Lobpreis es kaum aushalten, auf ihren Plätzen stehen zu bleiben und die es kaum aushalten, Lobpreis zu singen, die so laut singen, dass ihre Nachbarn sich schon fast daran stören und ihre Ohren dann nach dem Gottesdienst wehtun. Und es gibt aber auch Leute, die damit beschäftigt sind, während dem Lobpreis rumzuschauen und andere Leute zu beobachten, wie sie sich verhalten und was sie gerade tun. Und es gibt halt so zwei verschiedene Leute. Es gibt welche, die zum Beispiel auch so ein bisschen introvertiert sind und Angst haben, ihren Mund im Lobpreis zu öffnen. Und diese zwei Arten sind ganz klar zu unterscheiden. Die einen haben einen Grund zum Lobpreis und die anderen haben keinen. Doch warum ist das so? Sollte hier nicht, besonders bei Christen jetzt, wie wir hier versammelt sind, eine Einheit sein? Lobpreis ist aber auch kein Bonus, was man zum Christsein hinzufügen kann, aber auch genauso gut weglassen. Auch wenn das für viele so scheint. Und dieses Thema hat einen so extrem hohen Stellenwert für uns und das müssen wir auch verstehen. Und das ist auch, was die Predigt heute bewirken soll. Denn ich weiß noch ganz genau, was auch gerade passend ist, dass die ganzen Teenies da sind, wie es bei mir früher war, als wir früher Lobpreis gehabt haben bei den Teenies und als ich noch, keine Ahnung, 14, 15 war, habe ich auch einfach nur da gesessen, habe teilweise nicht mitgesungen, habe nur zugehört und habe ein bisschen Quatsch gemacht und ich hatte gar nicht verstanden, was es überhaupt bedeutet, Lobpreis zu singen. Und dieser Bezug zum Lobpreis hat mir ganz deutlich gefehlt. Unser Lobpreis darf ganz sicher nicht zum Ritual oder zur Routine werden, sondern wir müssen bewusst sein, was wir tun. Und die Predigt soll eine Ermutigung sein. Eine Ermutigung zur Anbetung. Sie soll dazu dienen, Gott die Ehre zu geben und dem Teufel das zu stehen, was ihn sehr begehrt, was er sehr unbedingt möchte. Und zwar ist es, Gott die Ehre zu nehmen. Deswegen ist es ein sehr großes Herzensanliegen von mir, dass wir als Jugend in diesem Thema auch extrem aufgehen. Und um aber Gott wahrhaftig zu anbeten, müssen einige Dinge passieren. Und zwar habe ich die Predigt eingeteilt in drei große Überpunkte. Und zwar ist es einmal das Opfer, dann ist es einmal der Weg und zum dritten das Geschenk. Und genau, ihr könnt jetzt einfach gespannt zuhören. Um zu leben, musst du zuerst sterben. Ich würde uns bitten, dass wir gerne Römer 12, 1 bis 2 aufschlagen. Und vielleicht kann es auch jemand vorlesen. Ah ja, stimmt, die Aufnahme. Okay, gut, ich lese es vor. Ich warte noch kurz, bis wir es alle aufgeschlagen haben. Genau, Römer 12, 1 bis 2. Ich lese vor. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ich bete noch kurz. Herr, ich danke dir, dass du uns heute hier versammelt hast und dass du es möglich gemacht hast, dass wir heute dir zuhören können und dass wir heute dich besser kennenlernen können. Und ich bitte dich einfach, dass du heute die Leute segnest, hier, dass du ein offenes Herzen schenkst, dass die Leute verstehen, was du ihnen sagen willst und dass wir als Jugend wirklich im Lobpreis aufgehen und verstehen, wie groß du eigentlich bist, wie herrlich du bist und dass wir wirklich nicht mehr mit dem Lobpreis aufhören möchten, weil du so großartig bist, Herr. Amen. Wer von euch war schon mal verliebt? Vielleicht einfach so ein Handzeichen. Ah, okay. Was mit den Teenies? Waren ihr noch nie verliebt, oder?
Sie sind alle verliebt.
Ah, stimmt. Seid schon alle verliebt. Okay, gut. Einige waren von uns schon mal verliebt. Und ich weiß nicht, wie es bei den Frauen ist, aber bei den Männern und auch vielleicht bei den Jungs, ist es so, wenn ein Mann oder ein Junge verliebt ist, macht er sich teilweise echt richtig zum Affen. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe mich auch mal richtig zum Affen gemacht. Ich weiß noch ganz genau, einmal war da ein Mädchen, sie hat Klavier gespielt im Lobpreis. Und als der Gottesdienst dann zu Ende war, dachte ich mir, ja, shoot your shot. Ich bin hingegangen und habe das Mädchen angesprochen und habe ihr gesagt, wie schön sie eigentlich Klavier gespielt hat, wie gut sie das gemacht hat. Und ihre Antwort war halt nur, dass ihr Klavier gar nicht an war, also das war ein E-Piano, und dass sie gar nicht gespielt hat. Also habe ich sie eigentlich auch gar nicht hören können. Also macht es eigentlich gar keinen Sinn. Ja, vielleicht habe ich gelogen. Und ja, ich bin ein Sünder. Aber vielleicht, es gab einen Grund, wieso ich mich da so extrem zum Affen gemacht habe. Und das war, ich wollte diesem Mädchen gefallen. Und wenn ein Mann einem Mädchen gefallen möchte, ist er sehr darum bemüht, gut gekleidet zu sein, vielleicht sich die Haare zu schneiden und sich einen Bart wachsen zu lassen. Und ganz besonders, wenn er jung ist, ist es ganz schlimm, denn als kleiner Junge oder wenn man noch jünger ist, hat man Angst, als schwach und emotional angesehen zu werden. Und das will ja kein Junge, wenn er der Frau einen Hof macht. Und genauso ist es, wie es hier ein Opfer kostet, einem Menschen zu gefallen, kostet es auch ein Opfer, Gott zu gefallen. Genauso kostet es auch ein Opfer, ein Leben zu leben, das Gott wohlgefällt. In einer Predigt hat Pastor Michael Todd mal gesagt, es ist keine Anbetung, wenn sie nicht ausgedrückt und ausgelebt wird. Es ist keine Anbetung, wenn es nicht aus Liebe geschieht. Und es ist keine Anbetung, wenn es nicht vom Herzen kommt. Genau. In Johannes 12, 25 steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Das Ziel eines jeden Christen sollte es sein, und es sollte das Ziel sein, danach zu streben, ein Leben zu leben, das ein einziger Lobpreis für Gott ist und nicht für die Welt oder für sich selbst. Doch trotzdem gibt es einen Unterschied zu dieser inneren Essenz des Lobpreises und dem öffentlichen Ausdrücken des Lobpreises, so wie das Singen und zum Beispiel diese Akte der Liebe. Und zwar ist dieser Unterschied ganz gut differenziert von Jesus persönlich in Matthäus 15, 8 bis 9. Da steht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Anbetung und Lobpreis haben keinen Wert, wenn ein Herz nicht an der richtigen Stelle ist. Und dieses Verständnis dazu brauchst du auch. Weil sonst, was macht es für einen Sinn, wenn du nicht verstehst, was du tust? Und du kannst jedes Wochenende die Gemeinde besuchen und so viele Dinge tun, doch dieser Lobpreis hat einfach keinen Wert für Jesus. Und ist auch einfach pure Heuchelei. Wir müssen uns manchmal echt eingestehen, dass wir in manchen Dingen richtige Heuchler sind. Und das sage ich auch ganz besonders mir, weil ich tue so teilweise, als ob ich hier gerade richtig aufgehe im Lobpreis und als wäre das gerade mein Herzenswunsch, aber wie sieht es wirklich in meinem Herzen aus? Und auch so hart es klingt, es ist wahr. Und ihr wisst ja gar nicht, wie sehr dieses Thema mich ja betrifft. Und darum ist es auch gerade so wichtig. Lasst uns aufhören, Heuchler zu sein. Es hat keinen Wert. Zum Beispiel schreiben wir, habe ich auch persönlich schon gemacht, Jesus first in unserem Status auf Instagram, WhatsApp, was auch immer. Aber Schlussendlich, wie sieht es in deinem Alltag wirklich aus? Bist du da nicht etliche Stunden am Tag am Handy und guckst dir YouTube-Videos an oder beschäftigst dich nur mit dir selbst? Wir müssen verstehen, dass es einfach keinen Wert hat, wenn wir Leuten was vormachen, denn schlussendlich zählen nicht die Leute um dich rum, sondern was Gott sieht und was Gott über dich denkt. Wir können uns selber nichts vormachen. Jesus starb für den Sünder und nicht für den Gerechten. Bevor wir leben können, müssen wir sterben. Wir müssen die Dinge in unserem Leben sterben lassen, die uns davon abhalten, Gott die Ehre zu geben, die ihm gebührt. Ich habe ein cooles Beispiel gefunden, das sehr zu diesem Thema passt. Wisst ihr, wie Affen gefangen werden? Wahrscheinlich nicht. Ja, okay, macht Sinn. Um einen Affen zu fangen, braucht man eine Kokosnuss und eine Frucht, wie zum Beispiel Melonensamen oder Melonenkerne. Und in die Kokosnuss schneidet man dann ein Loch, sodass die Affen gerade so noch mit ihren Händen reinkommen und nach der Frucht greifen können. Stellt euch das gerade so vor, zum Beispiel, das habe ich gerade eben gesehen, hier die Gitarre. Seht ihr das Loch da? Und jetzt stellt euch Johnnys Bärenhände vor, wie er versucht, da drin irgendwas rauszubekommen. Genau, habt es im Kopf. Hört sich eigentlich nicht nach einer so guten Falle an, aber wenn man einen Affen hat, der gierig genug ist, reicht das vollkommen. Das Ganze sieht dann folgendermaßen aus. Der Affe sieht, wie der Mensch die Kokosnuss platziert und ist so neugierig, dass er unbedingt wissen muss, was in diesem Loch ist. Also geht er hin, greift nach der Frucht in der Kokosnuss, aber kriegt sie nicht raus, weil seine Faust zu groß für das Loch ist. Und das Problem ist aber nicht, dass er nur die Frucht nicht rausbekommt, sondern dass der Affe so gierig ist, dass der Jäger ihn einfach per Hand fangen kann. Der Affe ist so gierig, dass er sein eigenes Leben riskiert, um ein bisschen von dieser Frucht zu bekommen. Was ein dummer Affe. Was? Was ist die Frucht deines Lebens, die dich abhält, Jesus alles zu geben? Welche Sünde hält dich immer noch in Gefangenschaft? Ja, vielleicht sagt dein Herz dir, du musst das tun, was dich glücklich macht. Aber dein Herz weiß auch nicht, was vollkommene Erfüllung ist. Und weiß auch nicht, was Jesus' Plan für dich ist. Oder ich kenne dieses Bild, wo ein kleines Mädchen einen Teddybär hat. Und dann ist Jesus da und kniet sich runter mit einem größeren Teddybär und verlangt von ihr, dass sie ihm den kleinen Teddybär gibt, im Tausch zu dem großen Teddybär. Und ich habe über dieses Bild nachgedacht, aber irgendwie fand ich das nicht 100% passend. Ich kann mich da nicht 100% rein identifizieren mit dem, was die Bibel sagt. Und dann kann man einfach mal umtauschen, was die beiden in der Hand halten. Stellt euch vor, das Mädchen hat in ihrer Hand eine Waffe. Diese Waffe kann sie in ewige Verdammung schicken und in ewige Trennung von Gott schicken. Und Jesus hingegen hat in seiner Hand das ewige Leben. Und er verlangt davor von ihr, dass sie ihm die Waffe gibt, sodass er ihr das ewige Leben schenken kann. Und wir müssen das verstehen. All das, was wir in unserem Leben haben, was uns von Gott abhält, das ist nichts mehr als diese Waffe. Und Gott verlangt, dass wir diese Sachen abgeben und loslassen, sodass wir ihm nachfolgen können und das ewige Leben erhalten können. Bist du dazu bereit, alles aufzugeben und Jesus nachzufolgen? Und ich rede jetzt nicht von diesem körperlichen Tod, so wie wir auf dem Buch David Platt keine Kompromisse gehört haben, sondern wir leben in einem Land, wo Christen und ihren Glauben, und wir leben nicht in diesen Ländern, wo Christen und ihren Glauben getötet werden, sondern in einem Land voller Luxus, Wohlstand, und ich glaube, genau das hier ist das Problem. Wir haben nichts zu fürchten. Der Tod ist für uns gar kein Thema, weil es uns nicht jeden Tag begegnet. Ich glaube, dass es uns teilweise in dieser westlichen Welt sogar geistlich schlimmer geht als in anderen Teilen der Welt. Kinder begehen Selbstmord, weil sie online gemobbt werden. Die moderne Welt ist einfach konsumkrank und sie weiß es und findet es okay. Das soll aber kein Aufruf zur Selbstbemitleidung werden, sondern ein Aufruf zur Umkehr, die wir bitter nötig haben. Doch trotzdem gibt es eine Sache, die uns mehr davon abhält, Gott zu anbeten und als alles andere. Und es ist nicht der Teufel und nicht die Gesellschaft, sondern nein, es sind wir selber. Wir sind nicht besser als Adam, der so sein wollte wie Gott. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass wir nicht besser sind als der Teufel in Jesaja 14, 12 bis 15. Ich lese vor. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel hervorsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen. Ich will dem Allerhöchsten gleichgemacht werden. Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Das Ziel von einem jeden Menschen ist, selbst verherrlicht zu werden, akzeptiert zu werden, angenommen zu werden. Und das Ziel ist nicht, dass jemand anderes verherrlicht wird und dass wir dann im Schatten gerückt werden. Und da ist das Problem. Wie können wir Gott anbeten und immer noch das Verlangen haben, dass wir an erster Stelle stehen? Dass wir höher stehen als Gott? Und diese radikale Nachfolge beinhaltet, dass du nicht mehr fragst, was du willst, sondern was Gott will. Es geht nicht mehr um dich, sondern um das, was Gott will. Jetzt stellt sich aber die Frage, warum soll ich diesen Weg auf mich nehmen? Und die Antwort ist so einfach, weil es das einzige Angemessene ist, was wir ihm jetzt noch überbringen können. Gott, der Schöpfer des Universums, Gott, der einfach nur ein Wort gesagt hat und dazu gebracht hat, dass das Solarsystem entsteht und dass wir jeden Tag einen Sonnenaufgang und einen Untergang haben, dass wir Wärme spüren können und Kälte. Dieser Gott, derselbe Gott, hat dich geformt und gemacht. Und er hat dich geliebt, bevor du überhaupt denken konntest. Er lässt jeden Tag die Sonne über dich scheinen. Er muss es aber nicht, aber er tut es trotzdem. Und wenn wir weiter darüber nachdenken, würden wir noch tagelang hier sitzen. Das kann ich euch versprechen. Und im Gegensatz zu all dem, was er getan hat und tut, ist unser Lobpreis nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Unsere Antwort für seinen Tod sollte unser Sterben sein. Kommen wir zum zweiten Punkt, der Weg. Jeder stellt sich jetzt wahrscheinlich die Frage, wie soll er das jetzt schaffen? Wie soll ich es schaffen, nur nach Gottes Willen zu handeln und alles richtig zu machen? Eine kleine Entwarnung, wir werden es nicht in diesem Leben schaffen. Wir werden es nie schaffen, wirklich alles 100% richtig zu machen und Gott 100% zu gefallen. Aber das Problem ist, dass es nicht mehr auf uns ankommt, sondern auf Jesus, der für uns gestorben ist. Gott sieht Jesus und nicht uns. Und trotzdem ist der Weg, den wir da gehen wollen, ist trotzdem schon das Ziel. Und diese Vollkommenheit, die werden wir erst später erleben. Aber trotzdem, dass wir diesen Weg jetzt gehen wollen, der ist schon ein Teil des Ziels. Als erstes fängt es mit Liebe an. Kommen wir zurück zu dem Beispiel, das ich vorhin genannt habe. Von dem Mann, der einer Frau gefallen möchte. Wieso gibt er überhaupt sich die Mühe, dieser Frau gefallen zu wollen? Weil er etwas für sie empfindet. Du kannst Gott kein wahrer Lobpreis sein, wenn du ihn nicht liebst. Unsere Anbetung fängt mit Liebe an. Aber versteht es jetzt nicht falsch. Unser Lobpreis fängt nicht mit unserer Liebe an, sondern fängt mit Gottes Liebe an. In Römer 5, Vers 8 steht, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Ich lese es nochmal vor. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Als wir noch gegen Gott rebelliert hatten und ihn verhöhnt hatten und eigentlich nichts von ihm wissen wollten, kam er aus Liebe zu uns. Kennt ihr das, wenn ihr Streit mit einer Person habt? Ich glaube, die Leute, die Geschwister haben, verstehen, was ich meine. Und eigentlich wisst ihr, dass ihr Recht habt. Ihr wisst, die Person gegenüber, die hat es falsch gemacht und die ist die Schuldige. Und das braucht verdammt viel Liebe, dann auf diese Person zuzugehen und zu ihr zu vergeben. Und so viel Demut muss man da hervorbringen, um wirklich zu sagen, okay, ich vergebe dir, lass uns nicht mehr streiten. Und jetzt überleg nochmal. Diese Situation ist doch viel extremer, wenn ihr vor euch vorstellt, was Gott zu uns getan hat. Was wir beigetragen haben, war nur Sünde über Sünde. Und Gott gibt sich trotzdem für uns hin. Und er kam trotzdem auf die Erde und gab sich für uns hin und streckte seine Hand aus. Die Liebe, die wir für Anbetung brauchen, hat nicht in uns angefangen und wir finden sie auch nicht in uns, sondern in Jesus allein. Und macht euch klar, dass die Anbetung schlussendlich das Einzige ist, was wir Jesus noch geben können. Denn wir können in unserem Leben nicht viel erweisen, noch viel erbringen, weil wir schlussendlich immer noch Sünder sind. Noch ein Bibelvers, um es ein bisschen klarer zu machen. In 1. Johannes 4, Vers 10 steht, hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Wenn es also das Einzige ist, was wir Gott überbringen können, wieso ist es dann oft so schwer, Gott unseren Lobpreis zu überbringen? Wieso ist es so schwer, dass wir wirklich im Lobpreis Gott zu anbeten und ihm zu singen und ihn wirklich anzubeten als der, wer er ist? Nach all dem, was Gott für uns getan hat, sündigen wir immer noch gegen ihn, Tag für Tag. Warum können wir ihm keinen Lobpreis erbringen? Weil jemand uns komisch anschauen könnte? Diese Person, die dich vielleicht komisch anschauen könnte, die war ganz sicher nicht da, als du mit Pornografie kämpfen musstest, als du mit deinem Stolz kämpfen musstest. Und ich sag euch, wer da war. Gott. Und da könnt ihr euch sicher sein. Macht es nicht abhängig von den Leuten um euch rum, sondern macht es abhängig von Gott und dann wird euer Lobpreis auch nie stürzen und ihr werdet auch einen Grund haben, Lobpreis zu singen. Jesus Christus, der ans Kreuz ging, für die Schuld eines jeden von uns war da. Also denkt nicht darum, was die Leute um dich rum denken. Es hat keinen Wert. Ich würde gerne nochmal zu dem Beispiel vom Anfang gehen, jetzt noch ein letztes Mal. Nochmal die Frage, wieso tut dieser Mann alles? Würde er es tun, wenn er die Frau nicht kennen würde? Nein. Ich meine, wenn er nicht wissen könnte, wie sie tickt und wenn er sie noch nie gesehen hat, wieso sollte er es machen? Wieso sollte er sich die Mühe geben? Und dieser Punkt ist extrem wichtig und ich glaube, wir verstehen alle nicht, inklusive mir, wie wichtig dieser Punkt ist. Wieso solltest du Gott anbeten, wenn du ihn nicht kennst? Wir müssen wissen, wer Gott ist und wer wir sind. Und das lernen wir am besten aus dem Buch, wenn wir das Buch lesen, das Gott uns zu diesem Zweck gegeben hat, die Bibel. David Platt hat es wirklich gut in dem Buch Keine Kompromisse zusammengefasst. Und ich würde es einfach gerne vorlesen. Der Abschnitt ist ein bisschen länger. Sorry, Lukas. Aber ich lese einfach ein bisschen daraus vor und fasse es nochmal ein bisschen zusammen. Hört bitte gut zu. Wer er wirklich ist. Das Evangelium offenbart die Herrlichkeit Gottes. Nach Gottes Wort ist er der souveräne Schöpfer aller Dinge. Er weiß alles, hält alles am Laufen, ihm gehört alles. Er ist unübertroffen heilig, er ist aufrichtig in allem, was er tut, gerecht in seinem Zorn, liebt alle seine Geschöpfe. Ich frage mich manchmal, ob wir bewusst oder auch einfach aus Unwissenheit die Schönheit Gottes verhüllen, indem wir seine verschiedenen Eigenschaften herunterspielen. Wenn man sich die christliche Szene genau ansieht, findet man eine Unmenge an Büchern, Liedern und Bildern, die Gott als liebenden Vater zeigen. Und das ist er auch. Aber er ist nicht nur das. Und wenn wir unser Verständnis von Gott auf dieses Bild herunter beschränken, verzerren wir letztendlich das Bild, das wir in unserer Kultur von Gott haben. Ja, Gott ist ein liebender Vater, aber er ist auch ein zorniger Richter. In einem Zorn hasst er die Sünde. Habakuk betete zu Gott. Du hast zu reine Augen, um Böses mit anzusehen und zu können, und Verderben magst du nicht anzuschauen. Und im gewissen Sinn hasst Gott die Sünder. Er hasst Gott Sünder auch. Du magst fragen, woher kommt dann der Satz, Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder? Nun jedenfalls nicht aus der Bibel. Ein Psalmist sagte zu Gott, Verblendete dürfen nicht vor deine Augen hintreten, du Gott, du... Verblendete dürfen nicht vor deine Augen hintreten, du hast alles, die Götzendienst überüben. 14 Mal in den ersten 50 Psalmen sehen wir ähnliche Beschreibungen von Gott. Hass auf die Sünder von seinem Zorn gegenüber Lügnern und so weiter. In dem Kapitel des Johannesevangeliums, in dem einer der bekanntesten Verse über Gottes Liebe steht, finden wir auch einen der am meisten ignorierten Verse über den Zorn Gottes. Das Evangelium offenbart ewige Wahrheiten über Gott, mit denen wir uns manchmal lieber nicht auseinandersetzen würden. Wir ziehen es vor, uns zurückzulehnen und uns an unseren Klischees zu freuen und uns Gott als einen Vater vorzustellen, der uns helfen möchte, während wir Gott als den Richter, der uns verdammen könnte, ignorieren. Vielleicht lenken wir uns da deshalb ab in unserer Kultur. Deshalb lenken wir uns deshalb in unserer Kultur und auch in unseren Gemeinden durch ständige unterhaltsame Berieselung ab. Wir haben Angst davor, mal anzuhalten und uns Gott tatsächlich in seinem Wort anzuschauen, weil wir entdecken könnten, dass er größere Ehrfurcht beansprucht und tiefere Anbetung fordert, als wir ihm zu geben bereit sind. Aber genau darum geht es. Wir sind nicht bereit, ihm das zu geben, was er möchte, weil unsere Herzen sich ihm widersetzen. Gottes Offenbarung im Evangelium zeigt nicht nur, wer er ist, sondern wer wir auch wirklich sind. Wer Gott wirklich ist. Wenn du Gott anbeten willst, dann tue das für wer er ist und nicht, was du dir wünschst, was er sein könnte. Wenn wir Gott herunterschrauben auf seine paar Eigenschaften, dann ist es doch eigentlich nur Götzendienst. Wir beten ihn nicht an für das, was er ist, sondern für das, was wir wünschen, was er sein könnte. Und das hat jetzt dazu beigeholfen, um zu verstehen, wer Gott ist. Und jetzt würde ich nochmal gerne vorlesen, wer wir wirklich sind. Ein alter Professor für Predigtlehre nahm seinen Studenten jedes Semester mit auf einen Friedhof. An einem Platz, von wo sie unzählige Grabsteine im Blick hatten, bat er dann seine Studenten allen Ernstes, zu den Gräbern zu predigen und Menschen dazu aufzufordern, vom Tode aufzuerstehen. Verlegen und mit einem peinlich berührten Kichern versuchten sie es. Natürlich blieb einer nach dem anderen ohne Erfolg. Dann sah der Professor seine Studenten an, erinnerte sie an eine Grundwahrheit des Evangeliums. Menschen sind geistlich tot. So wie die Leichen auf dem Friedhof körperlich tot sind und nur Worte von Gott können sie zu geistlichem Leben auferwecken. So ist die Menschheit tatsächlich. Wir werden alle mit einem bösen Herzen geboren, das Gott hasst. 1. Mose 8, 21 sagt, dass jede Neigung des menschlichen Herzens von Kindheit an böse ist. Jesus geht in Lukas 11, 13 davon aus, dass wir wissen, dass wir böse sind. Viele Leute sagen, oh, ich habe Gott immer geliebt. Aber tatsächlich hat es keiner von uns. Wir haben vielleicht einen Gott geliebt, der uns ein Produkt unseres Verstandes ist. Aber den Gott der Bibel hassen wir. In unserer Boshaftigkeit rebellieren wir gegen Gott. Wir sind dem Gesetz Gottes, das er in seinem Wort und auf unsere Herzen geschrieben hat, ungehorsam. Das zeigt die allererste Sünde in 1. Mose 3. Auch wenn Gott verboten hat, vom Baum der Erkenntnis zu essen, tun wir es trotzdem. Wir weisen die Autorität eines Schöpfers über uns ab. Gott winkt Sturmwolken heran und sie kommen. Er befiehlt dem Wind zu wehen und dem Regen zu fallen und sie gehorchen sofort. Er sagt zu Bergen, geh dahin. Und zu den Meeren nicht weiter. Und sie folgen. Die gesamte Schöpfung reagiert mit Gehorsam auf ihren Schöpfer, bis es um dich, um mich geht. Wir haben die Dreistigkeit, Gott ins Gesicht zu sehen und Nein zu sagen. Jesus hat uns gesagt, dass jeder, der sündigt, ein Sklave der Sünde ist. Paulus geht so weit zu sagen, dass der Teufel persönlich uns gefangen hält. Und als Sklaven der Sünde sind wir blind für Gottes Wahrheit. Epheser 4,18 zeigt, dass wir in unserem Verständnis verdunkelt sind und Herzen wie Stein haben. Nach 2. Korinther 4, Vers 4 können wir nicht einmal Christus sehen, weil wir zutiefst geistlich blind sind. Die Bibel beschreibt uns als Feinde Gottes und Objekte seines Zorns. Wir sind geistlich tot und ewig getrennt von Gott. Und noch schlimmer ist, dass wir unsere Stellung von Gott nicht ändern können. Keiner, der moralisch böse ist, kann das Gute wählen. Kein Sklave kann sich selbst befreien. Kein Blinder sich selbst das Augenlicht wiedergeben. Keiner, der Gegenstand des Zornes, kann diesen Zorn besänftigen und kein Toter kann sich selbst das Leben schenken. Wer wir wirklich sind. Wir werden mit einem bösen Herzen geboren. Niemand von uns hat Gott wirklich geliebt. Wir beiden bilden uns einen Gott, aber den Gott der Bibel hassen wir. Wir waren alle tot und Gott allein war es, der uns zum Leben erweckt hat. Als wir letzte Woche auf der Eckstein waren, hatte John Piper von einem Prediger erzählt, der davon geredet hat, wie viele von uns in christlichen Elternhäusern aufgewachsen sind. Und das ist schon das, was Lukas eigentlich gerade eben in der Anbetung gesagt hat. Aber ich will es dazu nochmal wiederholen. Wir alle waren tot und Gott hat uns zum Leben wiedererweckt. Wir alle waren blind und Gott hat uns sehend gemacht. Und wir müssen aufhören zu jammern, dass wir nichts Großartiges zu erzählen haben, weil wir alle ein extremes Wunder zu erzählen haben. Ich würde auch nochmal gerne auf die zweite Predigt von John Piper reflektieren. Der Titel der Predigt lautete Sehnsucht nach Gott. Wenn wir keine Sehnsucht haben nach Gott, wieso sollten wir ihn anbeten? John Piper sagte in einem Teil der Predigt, du solltest der vollkommenen und ewigen Freude in Gott nachjagen, weil Gott in dir am meisten verherrlicht ist, wenn du am zufriedensten in ihm bist. Ich hoffe, wir haben uns das alle bei John Piper auch aufgeschrieben, weil es sehr wichtig ist. Gott ist am zufriedensten, ich lese es nochmal vor. Gott ist in dir am meisten verherrlicht, wenn wir am zufriedensten in ihm sind. Und wenn wir als Christen nicht zufrieden in Gott sind, dann lassen wir ihm, der allmächtige Gott, noch irgendwie auf eine Art und Weise fehlerhaft ausschauen. Wenn wir nicht zufrieden in Gott sind, wenn wir keine Freude in Gott finden können und es Leute von außen sehen, dann warum sollten sie überhaupt nur daran denken, Gott nachzufolgen? Im Westminster Katechismus ist die erste Frage, was ist das höchste Ziel eines Menschen? Und die Antwort ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Doch in der Frage ist nur nach einem Ziel gefragt worden. Wie kann es sein, dass darauf zwei Antworten fallen? John Piper antwortet darauf, dass diese zwei Dinge, also Gott zu verherrlichen und sich an ihm zu erfreuen, so nah miteinander verbunden sind, dass es zu einem Ziel wird. Man könnte die Antwort und die Frage auch so formulieren. Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen, indem er sich für immer an ihm erfreut. Um Gott am meisten zu verherrlichen, müssen wir in ihm am meisten zufrieden sein. Bist du zufrieden in Gott? Oder bist du nur zufrieden, wenn du die Aufmerksamkeit von allen Leuten um dich rum hast? Oder bist du nur zufrieden, wenn du jede Diskussion gewinnen kannst? Wenn wir unsere Zufriedenheit von etwas anderes außer Gott abhängig machen, dann haben wir schon verloren und können nie wirklich zufrieden sein. Denn wo findest du schon eine so vollkommene Freude als in dem Schöpfer von Freude? Es ist genauso dasselbe, wie wenn du deine Beziehung davon abhängig machst, wie sehr dich dein Partner liebt. Es wird dich nie erfüllen, weil dein Partner dich nie vollkommen lieben kann. Und wenn wir die ganzen Dinge verstehen, dann haben wir einen Grund zur Erbetung. Dann haben wir einen Grund zu singen und zu klatschen, denn es geht nicht mehr um dich und mich, sondern es geht um den Schöpfer des Universums, der allmächtig ist und der so groß ist und dir diese Liebe schenken kann. Ich komme auch langsam zum Schluss. Was haben wir jetzt schlussendlich von diesem ganzen Zeug? Was haben wir dann schlussendlich davon? Wie wir es gerade eben schon gehört haben, ist es für unsere ewige Freude. Und diese Freude kann nicht erschüttert werden. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, wenn du jetzt schon hier keinen Spaß hast, wieso solltest du dann, was stellst du dir dann vor, was in der Ewigkeit passieren wird? Und das werden wir in Ewigkeit machen. Und Gott lügt nicht, wenn er sagt, wenn er uns verspricht, dass wir wirklich eine Ewigkeit haben, auf die wir uns freuen können. Römer 8, 38. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn. Nichts wird dich jemals mehr trennen können von der Liebe Gottes. Und deine Anbetung ist schlussendlich dann auch nicht abhängig von irgendwas, was hier steht, sondern allein von der Liebe Gottes. Und nichts kann dich von ihr trennen. Also wählen wir schlussendlich den Tod über das Leben? Wählen wir schlussendlich unser eigenes Sterben über das Leben, das uns diese Welt verspricht? Nur ein Verrückter würde den Tod dem Leben vorziehen. Und dann würde ich sagen, dass wir alle verrückt werden müssen oder sein oder sind. Die Bibel lehrt uns, wenn ich alles auf Erden verliere, was der Tod mir wegnehmen kann, und es austausche, dafür eine engere Gemeinschaft mit Jesus zu haben, dann ist das ein Gewinn. Und das hat auch John Piper letzte Woche gesagt. Wenn der Tod uns alles wegnehmen möchte, aber wir verstanden haben, was Gott uns hier sagen will, dann ist das ein Gewinn. Und die Bibel lügt nicht. Denn was wir erstreben, ist nicht das Leben hier auf Erden, sondern das ewige Leben in der Herrlichkeit Gottes. Ich würde gerne noch zum Abschluss Psalm 16 vorlesen. Hört gut zu. Ein güldenes Kleinod Davids. Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich. Ich habe gesagt zu dem Herrn, du bist ja der Herr. Ich weiß von keinem Gut außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen. Aber jene, die einem anderen nachlaufen, werden viel Herzeleid haben. Ich will das Blut ihrer Trankopfer nicht opfern, noch ihren Namen in meinem Munde führen. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du hältst mein Los in deinen Händen. Das Los ist mir gefallen und auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Ich habe den Herrn allerzeit vor Augen. Er steht mir zu Rechten, so wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz. Und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher wohnen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deinem Rechten ewiglich. Amen. Ja. Herr, ich komme jetzt nochmal zu dir und ich möchte dich einfach um Vergebung bitten, dass ich so lange so gelebt habe, als wärst du nicht Gott, als wäre ich mein eigener Gott, als wäre es besser, das zu haben, was die Welt mir verspricht. Und dich dafür zu verhöhnen. Ich bitte dich, dass du mir vergibst. Und ich bitte dich, dass du mir meine Augen öffnest und mein Herz, dass ich verstehen kann, wie groß du eigentlich bist. Dass ich verstehen kann, wie groß deine Herrlichkeit ist. Und dass ich nie aufhören will zu singen. Dass ich ein Verständnis dafür habe, dass meine Anbetung auch nie aufhören möchte. Herr, ich will in Ewigkeit dich anbeten. Und lass es mein Herzenswunsch sein, an jedem Tag, Herr. Lass mein Lobpreis nicht abhängig sein von meinen Umständen, sondern ganz allein, wie sehr du mich liebst. Und ich weiß, dass du mich lieben wirst, Tag für Tag, unabhängig von dem, was ich tue, sondern einfach allein davon, dass du ein gerechter und gnädiger Gott bist. Du hältst mich in deiner Hand und dafür kann ich nichts tun, außer dir zu singen. Und Herr, du bist Gott allein. Ich danke dir. Amen.
Lass uns aufstehen. Wir singen noch zum Abschluss. Wer ist wie unser Gott? Bevor wir das machen, möchte ich euch daran erinnern. Lobpreis und Anbetung beginnt nicht bei dir, sondern es beginnt damit, dass du auf die Barmherzigkeiten Gottes schaust. Erinnert euch, wie unser Text angefangen hat. Ich ermahne euch, Brüder, durch die Barmherzigkeiten Gottes. Das heißt, als allererstes schau auf die Barmherzigkeiten, die Gott dir erwiesen hat in deinem Leben. Was heißt das praktisch? Schau auf dein Leben. Schau jetzt auf dein Leben. Jedes gute Ding in deinem Leben kommt vom Herrn. Was hat er dir erwiesen? Ich habe ein paar Beispiele aufgeschrieben. Ganz primitive Sachen. Paulus geht sogar so weit in 1. Korinther 1 und sagt, was hast du, was du nicht empfangen hast? Nichts. Alles, was du hast und bist, hast du empfangen. Deine Augen. Eine Familie. diese Gemeinde Gesundheit.